neue Folge des Podcasts Demokratie zwischen Wahnsinn und Wahl. Die Psychologin Martina Lackner und der Vorstand des Berufsverbandes DFK, Verband für Fach- und Führungskräfte, Nils Schmidt, sprechen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über den Zustand unserer Demokratie. Als Gast der heutigen Folge stellt sich Patrick Kunkel den Fragen von Martina Lackner und Nils Schmidt. Patrick Kunkel ist seit 2006 Bürgermeister der Stadt Eltville am Rhein. Schon als Jugendlicher engagierte er sich in der Politik. Seit 1985 hat er sich parallel zum Studium als Kommunalpolitiker im Ortsbeirat eingesetzt und seit 1993 in der Stadtverordnetenversammlung für Entwicklungen und Projekte.
Herzlich willkommen, Patrick Kunkel.
Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Kunkel.
Herr Kunkel, Sie sind seit vielen Jahren Bürgermeister. Wann haben Sie persönlich das erste Mal gespürt, dass Demokratie kein Selbstläufer ist?
Schon sehr früh. Ich bin in einem politischen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Gemeindevorstand im damals noch selbstständigen Dorf Martinsthal, gehört heute zur Eltville. Und ich bin schon mit 12, 13, 14 Jahren mit kleinen CDU-Buttons am Revers oder am T-Shirt rumgelaufen, habe gemerkt, man streitet für Themen auch in einem kleinen Ort. Man hat sich gern, aber man streitet auch. Und ich fand es immer mega spannend.
Ist das Streiten noch so geblieben, wie Sie es kannten, oder ist aus dem Streiten mittlerweile mehr geworden?
Oh ja, ich glaube, Menschen verändern sich nicht in ihrem Charakter, aber die Umstände verändern sich und die Möglichkeiten, die Menschen heute Abend zu streiten, sind ganz andere. Damals war es wirklich die Diskussion nach der Kirche. Es gab damals noch Vorabend- und Sonntaggottesdienste. Ja, es gab die Stammtische in Kneipen, die es heute nicht mehr gibt im Dorf. Es gab die Gespräche am Fußballplatz, die es heute auch nicht mehr gibt. Klar hat sich das verändert. Ja, das ist sehr viel globaler geworden. Ob das besser oder schlechter ist, möchte ich an der Stelle gar nicht bewerten.
Wie läuft so ein Arbeitstag bei Ihnen ab, wenn Sie Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern haben? Können Sie uns da mal einen Einblick geben?
Ja, ich sage den Leuten immer so aus Spaß, ich gehe ja morgens um 8 Uhr nicht ins Rathaus, um euch zu ärgern, sondern um zu arbeiten. Dann mache ich meine Arbeit als Bürgermeister, jetzt kann man gar nicht gleich dazu kommen. Und so ab 17, 18 Uhr geht es in die Gremiensitzung. Es sind ja alles Ehrenamtliche, die in den Gremien sitzen. Praktisch unsere Arbeitgeber als stadtpolitische Gremien. Und dann muss ich im Grunde genommen das verkaufen, das meine ich jetzt positiv, was ich tagsüber erarbeitet habe, muss die Arbeit der Verwaltung in den Gremien vorstellen, für Mehrheiten werben, mit den Parteien arbeiten. Und tagsüber ist als Bürgermeister, ist man im Grunde genommen der Moderator einer Stadtgesellschaft und hat inzwischen, ich mache das jetzt 20 Jahre, es gibt Themen, die gab es vor 20 Jahren noch gar nicht. Also das Portfolio ist größer geworden, ist noch sehr viel aufregender geworden, glaube ich, sehr abwechslungsreich. Man hat eben von Leid bis Freude, von großen Projekten bis ganz kleinen Dingen, die dem einzelnen Menschen aber sehr wichtig sind, hat man eben ein Riesenportfolio.
Inwiefern spielt Demokratie in Ihrem Alltag eine Rolle? In Auseinandersetzungen, Diskursen? Ist das?
Nein, für mich ganz persönlich, ich sage das auch so, wie es ist. Für mich ist das Demut vor dem Amt, was mir geschenkt wurde von den Bürgern oder was mir anvertraut wurde. So vielleicht. Ist ja kein Geschenk, sondern ein Vertrauensvorschuss, indem ich mich jeden Tag rechtfertigen muss. Wenn ich mich ärgere, muss ich immer überlegen, hast du vielleicht an der anderen Stelle falsch kommuniziert? Ist das Thema nicht angekommen? Denn die Leute sind ja nicht per se bösartig. Sie wollen, in meiner Erfahrung, sie wollen aber das verstehen. Und Demokratie bedeutet eben auch, dass Menschen die Prozesse verstehen, damit sie sie akzeptieren und dann entscheiden können. Das ist so das, was mich durch den Tag leitet. Dann habe ich ein relativ klares Wertefundament für mich persönlich, was mich trägt, auch in Stunden, also schwere Stunden ist falsch, aber in Stunden, wo man sich ärgert, ja, auch mal die schwere Stunden, aber das ist dann mehr privat und nicht jetzt vom Amt her. Und damit komme ich aber seit 20 Jahren, und davor war ich ja lange ehrenamtlich auch aktiv, ganz gut zurecht.
Wir hatten ja das Thema kurz in der Intro auch AfD. War sehr interessiert, Sie als Gastin und Podcast zu begrüßen, weil Sie sich auf LinkedIn auch zur AfD und Ihrer eigenen Position dazu geäußert haben. Können Sie ein bisschen von Ihren Erfahrungen erzählen hier im Rheingau-Taunus-Kreis mit der AfD und wie Sie Ihre Position im Umgang mit dieser Partei beschreiben würden?
Ja, meine Position ist relativ klar. Ja, ich lehne die AfD und vor allem den Geist, den sie verbreitet, komplett ab. Da teile ich ja, das teilen jetzt sicher viele Menschen mit mir. Ich habe den Vorteil, in Anführungszeichen, die AfD in ihren Ursprüngen schon in den 90er Jahren kennengelernt zu haben. Wir hatten hier sehr früh in Eltville, das war die erste Flüchtlingsbewegung Ende der 90er. Da war ich noch Stadtverordneter, hatten wir einen relativ starken Republikaneranteil, immer da, wo Flüchtlingsheime waren. Die Republikaner haben sich dann im Parlament durchgesetzt, hatten eine Reihe von Sitzen im Eltville Stadtparlament, und wir haben sie erlebt als überhaupt nicht irgendwie konstruktiv. Ja, und dann haben die sich immer auch zerstritten. Da gab es kleine Wählergemeinschaften, bis dann die AfD eine solche Wählergemeinschaft, die sehr weit rechts stand, bei uns in der Stadt aufgesaugt hat. Und seit 5 Jahren, jetzt ist ja wieder Kommunalwahl, und ich befürchte, dass die AfD auch weiter vertreten ist, mit hoffentlich nicht so vielen Sitzen. Die sind zwar nur mit 2 Sitzen im Stadtparlament seit 5 Jahren, aber sie sind da, und sie machen eigentlich gar nichts außer Zirkus. Ja, und aber meine private Haltung ist ganz klar: Es gibt eine klare Brandmauer gegen die AfD, und auch aus Überzeugung. Denn das, was die AfD verbreitet, ist praktisch der Ausverkauf unseres Landes, unserer Demokratie. Und das hat mit Stolz auf das Vaterland und mit Stolz auf Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich der Faschismus in Reinkultur. Und wenn man nach Minneapolis schaut aktuell, weiß man, wohin das führt.
Woran machen Sie das fest? Hier auch im Rheingau-Taunus?
Na, ich kann es ja, also ich kann jetzt nur für Elfville reden. Ich sitze nicht im Kreistag, da ist die AfD vertreten. Die ist bisher in wenigen Stadtparlamenten, ich glaube nur in 3 Stück. Das wird sich vielleicht ändern jetzt zur Kommunalwahl. Dann werden auch andere Bürgermeister das Vergnügen haben. Ich habe einfach die Erfahrung mit der AfD jetzt schon lange, empfinde sie als, also, lästig ist falsch, sie sind demokratisch gewählt. Man kann demokratisch gewählt sein, ohne Demokrat zu sein. Betrifft auf die AfD aus meiner Sicht da durchaus zu. Ich empfinde sie also überhaupt nicht irgendwie konstruktiv. Die Anträge sind alle populistisch, sind durchschaubar, sind oft auch sehr ekelhaft formuliert. Es hat immer nur ein Ziel. Flüchtlinge sind schuld an allem. Der Bürgermeister ist ein Speichellecker von Angela Merkel. So werde ich immer zitiert, in Reden. Und sie machen das System schlecht, sie machen die Demokratie schlecht, und haben nur ein Ziel: So ein bisschen das Vertrauen der Menschen in unser funktionierendes freiheitlich-demokratisches System zu unterhöhlen. Ja, und das ist ganz, ganz bitter. Und leider fallen da viele drauf rein, weil Parolen eingängig sind, weil man in Notsituationen vielleicht da einen rettenden Anker sieht für sich. Wir haben sicher Herausforderungen in Deutschland, aber so schlimm, wie die AfD das Land reden will, ist es natürlich nicht.
Wie
Aber
gehen
es
Sie
ist im
denn
täglichen
persönlich?
Umgang, ist schwierig, weil man wird. Man hat immer auch mal, die AfD klagt doch ganz gerne mal. Ja, man muss immer gucken, wie weit man so ein Fenster hat. Ich habe ein Neutralitätsgebot als Bürgermeister, aber ich habe als Privatmensch natürlich eine ganz, ganz klare Haltung. Ich kennzeichne alle meine Beiträge auch als private Meinung. Das ist ganz wichtig. Denn als Bürgermeister muss ich mich natürlich mit allen auch unterhalten. Das mache ich auch. Ja, die AfD sitzt bei uns in Gremien. Die wird bei uns behandelt wie jeder andere Gremienteilnehmer. Das gehört sich so. Aber es ist schon. Wenn man sieht, so das, was sie nach außen posaunt und wie sie sich gibt und was sie tatsächlich arbeitet, da ist natürlich eine Riesenkluft dazwischen. Ja.
Sie haben das Thema Brandmauer erwähnt. Jetzt gibt es ja Teile in der CDU, die das eher befürworten oder damit weniger ein Problem hätten. Ich versuche es mal positiv zu formulieren. Wie ist Ihre Meinung dazu? Sie sind klar, also, für eine Brandmauer. Wie kommt es
Ja,
dazu?
ich bin für eine klare Brandmauer im Kopf, in dem täglichen Miteinander. Ist natürlich schwierig. Wir haben im Stadtparlament Situationen, da stimmt die AfD mit der CDU, mal mit der SPD, mal mit den Grünen. Das können sie gar nicht verhindern. Ja, also ich meine, bei der Haushaltsdiskussion ich bin ganz dankbar dafür, habe ich eine breite Mehrheit für meinen Haushalt gehabt für 26, und die Grünen haben ihn abgelehnt und die AfD hat ihn abgelehnt. Jetzt sage ich ja nicht, die AfD stimmt mit den Grünen, die Grünen stimmen mit der AfD, sondern die waren beide dagegen, aus sicher unterschiedlichen Gründen. Ja, aber von daher ist das mit der Brandmauer so ein Problem. Ich glaube, wir müssen als Demokraten zusammenrücken und ganz klar sagen: Die Aktion der AfD oder das politische Profil der AfD, das ist nicht demokratisch. Das lehnen wir ab, und wir haben verdammt nochmal die Pflicht, als Demokraten dann zusammenzurücken und Lösungen zu finden, für die wir die AfD nicht benötigen. Aber sie können die AfD ja nicht wegnegieren oder wegschweigen. Sie ist da, sie ist gewählt. Und ich habe den Eindruck, dass die AfD dadurch, dass man sie so verteufelt, auch an Zuwachs gewinnt bei denen, die genau das erwarten. Und die AfD macht das ganz geschickt. Sie bringt sich in die Opferrolle. Alles, was irgendwie nicht klappt, hätte sie besser gemacht. Alles, was klappt, ist zufällig. Und mit ihr wird eh alles besser. Da gibt es aus meiner Sicht bis heute noch kein richtiges Rezept. Für mich ist die Brandmauer natürlich da, in dem Sinn, dass ich sage, es darf keine Zusammenarbeit auf irgendeiner politischen Ebene mit einer solchen Partei geben, für keine demokratischen Parteien.
Können Sie sich erklären, warum diese Partei gerade so angesagt ist, warum viele Leute sich entscheiden, wenn man vielleicht auch sagt, ich wähle konservativ, aber dann wähle ich die AfD, weil, keine Ahnung, wie ist das aus Ihrer Sicht?
Naja, mit dem Konservativ muss ich mal einhaken. Von mir ist der Hashtag Konservativ statt Rechts, der mittlerweile seit Jahren durch Deutschland geistert. Das ist meine, in Anführungszeichen, Erfindung. Das ist keine große Erfindung, aber es ist ein Bekenntnis. Denn ich bin ein durch und durch konservativer Mensch. Das heißt aber, dass ich eben das Gute konserviere, konservare, ja, und mit in die Zukunft nehme und durchaus offen für Neues bin. Die AfD ist ja nicht konservativ, die AfD ist einfach plump rechts. Und das hat mit Konservativ nichts zu tun. Sie finden Konservative in der SPD, bei den Grünen, auch in der FDP. Gibt es überall Konservative. Aber ich weiß, was Sie meinen. Und ich bin selbst, habe lange genug Geschichte studiert und als Historiker weiß ich, dass das Geschichte sich wiederholt. Das ist kein neues Phänomen, dass Menschen sich in schwierigen Situationen Sündenbocke suchen. Das gab es schon im Altertum, das gibt es im Mittelalter, im sogenannten Mittelalter, das gibt es in der Neuzeit. Wir haben es im letzten Jahrhundert schmerzhaft in Deutschland erlebt, als Judenverfolgung begann und Juden auch an allem schuld waren. Leider sind Menschen in Extremsituationen neigen dazu, solchen Rattenfängern, sage ich mal, hinterherzulaufen, einfache Botschaften zu glauben, die ersetzt das eigene Denken. Im Grunde genommen hilft dagegen nur Aufklärung, transparente Politik, Bildung. Und leider sind wir viel einfacher, einer Parole nachzulaufen, als sich mühsam eine Diskussions- oder eine Argumentationskette anzuschauen. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Nur in schwierigen Zeiten schlägt das dann zurück. Und es gibt eben keine anstrengende Staatsform als die Demokratie. Das ist leider so. Ja, aber es ist auch nach wie vor die beste. Aber sie ist halt mühsam und muss jeden Tag neu erkämpft und auch verteidigt werden.
Spüren Sie bei sich Politikverdrossenheit?
Bei mir persönlich nein.
Nicht ja, aber ganz allgemein auch in Ihrem Bereich, bei Ihren Wählerinnen und Wählern, gibt es da eine Politikverdrossenheit, die Sie feststellen, dass Sie merken, da ist das Interesse einfach nicht mehr da und damit halt auch vielleicht auch so ein Stück weit Demokratieverdrossenheit?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das Interesse ist vielleicht da, aber es ist für Leute oft zu schwer, Themen zu verstehen. Wir sind einfach in unseren Abläufen, demokratischen Abläufen sehr, sehr, es ist auch eine Art von Bürokratie, eine Demokratiebürokratie, die es natürlich an vielen Stellen braucht, aber die es natürlich so schwer macht, Sachen zu akzeptieren und zu verstehen. Dann gibt es Verordnungen, es gibt Vorschriften, die ich auch selbst nicht nachvollziehen kann, privat, ja, die ich aber dann oft mal verteidigen muss. Ich weiß dann, wie sie entstanden sind. Oft kann man das alles erklären aus der Entwicklung eines Themas. Aber natürlich sind Menschen, die sich sorgen, wer zahlt meine Rente? Wer wird mich pflegen? Wie wird es meinen Kindern gehen? Wird es Krieg geben? Wie verändert sich mein Heimatort? Ganz einfache Dinge, kann ich mir nächsten Urlaub noch leisten? Die sind oft auch nicht mehr bereit, den Politikern zu glauben, die sagen, wir kriegen das wieder hin. Ja, ich bin zwar überzeugt davon, dass es wieder aufwärts geht, aber es ist unfassbar schwer und man hat sehr viel Vertrauen auch sehr schnell verspielt, wenn man sich nicht jeden Tag die Mühe gibt, Leute mitzunehmen. Und ich glaube, ich glaube, Leute sind nicht mehr so leidensfähig dann in diesen Situationen und sagen, jetzt muss doch die Politik, der Bürgermeister endlich mal was machen, um mir zu helfen. Dass man viel auch selbst machen könnte oder wenn man sein eigenes Mindset ändert und auch ein bisschen aktiver würde und sich selbst mal einbringen würde, dass man da auch was erreichte, das ist dann immer eine Erkenntnis, die viele nicht haben. Das wünsche ich mir oft. Aber, und ich bin ein durchschnittlich positiver Mensch, das müssen Sie in meiner Position auch sein. Und ich sage mal, Leute, macht mit, komm auf hier, jetzt hier die Aktion, dieses Projekt. Nicht mehr über Jahre gedacht, nicht gleich eine Partei eintreten, aber engagiert euch doch dafür, das wollt ihr doch auch. Und dann mache ich die Erfahrung, dass Menschen auch dann sich ins Positive drehen können. Es gibt kleine Bewegungen, wo man anfängt und dann sagen Menschen, oh, guck mal, das macht mir Spaß, ich treffe auf Gleichgesinnte, auf Mittäter sozusagen und dann bleibe ich vielleicht noch ein bisschen in Demokratie hängen. Und wenn es der Verein ist, der Vereinsvorstand oder ein Kirchenvorstand oder es ist eben eine Partei, einfach so ein bisschen ein gesellschaftspolitischer Dienst, das ist halt ganz wichtig, dass das wieder mehr Leute machen und auch als sinnstiftend erkennen. Viele sagen halt, Naja, es hat doch gar keinen Sinn, wenn ich das mache. Es endet sich doch eh nicht. Darauf spielen sie Affen auf. Und das ist schon eine Verdrossenheit. Ich glaube, die können wir gar nicht wegleugnen. Die ist mit Sicherheit leider da.
Das ist ja ein Gefühl von Ohnmacht, das Menschen bekommen haben, wenn ich das richtig verstehe.
Ja.
Können Sie da, wenn Sie das analysieren würden, Ursachen an etwas festmachen? Warum? Weil Sie haben eingangs das Wort Faschismus erwähnt, dieser rechtskonservative Dreh, den wir, Trend, den wir im Moment haben, den haben wir ja weltweit. Das ist ja nicht ein Deutschlandphänomen.
Ja.
Man würde es vielleicht in den Staaten im Moment nicht gerade als dem Kind einen anderen Namen geben, aber wenn wir sagen, es ist ein deutschlandweites Phänomen, wo sehen Sie darin Ursachen möglicherweise und wie könnten wir alle wieder rauskommen?
Also eine Ursache ist sicher in einer fehlenden Bildung der Menschen. Also dass man, ich weiß zwar, als ich Schüler war, das sind viele Jahre her, da war Geschichtsunterricht eben nur halbjährlich. Da hatte man ein halbes Erdkunde, ein Jahr Geschichte. Ja, dann hieß es mal Sozialkunde. So. Also es gab schon mal gar keinen durchgehenden Geschichtsunterricht. Ich weiß, woran das liegt. Mangelnde Lehrerzeit. Es gibt viele Gründe dafür. Aber ich glaube, es fängt im Kindergarten, in der Schule an, dass wir auch einfach viel offensiver unsere Demokratie lehren. Ja, auch sagen, was daran gut ist. Dazu kommen natürlich Entwicklungen. Ich erinnere mich an die Lehman-Brothers-Pleite, ich glaube, es war 2008, 2009, die erste Finanzkrise, wo wirklich auch im Freundeskreis erleben musste, dass Freunde und Freundinnen von mir schon finanzielle Sorgen hatten, weil sie infolgedessen gerade in manchen Bereichen war es extrem, einen Arbeitsplatz verloren haben. Und dann, jetzt muss mir doch einer helfen und es kann doch nicht sein, das ist doch unfair, ich habe studiert, jetzt sitze ich hier. Dann kam die zweite große Flüchtlingsbewegung, 2014 bis 16, ja, wo ich die selbst hier erlebt habe, wo wir hunderte von Flüchtlingen hier in den Turnhallen hatten und wo ich jeden Tag nichts anderes gemacht habe, als zu organisieren und Leute das zu erklären, was wir hier tun. Das war natürlich der Nährboden nach dem Motto, die nehmen uns jetzt alles weg, die Menschen kommen her und machen unser Land kaputt. Ist ja alles Quatsch, aber ist natürlich eine einfache Botschaft und ist eine Antwort auf ein Unbehagen, das die Menschen hier haben. Ich kann das auch verstehen, denn sie steigen in einen Bus, da sitzen jetzt 20 Syrer drin, die mit ihnen vom Bahnhof zur Schule fahren, dann denkt jemand, wo bin ich denn jetzt hier? Ja, das ist ja ganz normal. Das will ich ja gar nicht verurteilen. Aber die Konsequenz ist ja nicht daraus, dass ich jetzt rechts denke, sondern ich sage, wie kann man den Menschen helfen? Oder, und die sind ja auch nicht alle freiwillig hier. So. Dann kam natürlich Corona. Wir schieben vieles auf Corona. Das finde ich nicht ganz fair. Aber Corona hat in vielen Menschen eine echte Solidarität hervorgerufen. Und ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen bei vielen Menschen, das wir uns leider nicht bewahrt haben in Krisensituationen. Ich hätte mir gewünscht, wir würden so diese Krisenfestigkeit weiterführen. Und in manchen Menschen hat sie irgendwie niedere Instinkte geweckt und so ein Misstrauen gegen die Obrigkeit, die uns jetzt gängelt. Die Bilder von Bergamo sind vergessen, ja, die Bilder von und das Impfen wird angezweifelt. Ich habe damals sehr dafür geworben, weil ich auch daran geglaubt habe. Ich habe einfach mal die Wissenschaft geglaubt. Also ich denke, da fällt mir immer ganz gut. Und dieses Misstrauen bei vielen Menschen ist geblieben, leider. Also die Solidarität ist nicht geblieben, aber das Misstrauen der sogenannten Querdenkerbewegung, ich mache es jetzt etwas pauschal, weil wir ja auch nicht jetzt stundenlang Zeit haben, die ist leider geblieben. Und das ist der Nährboden für eine radikale Bewegungen. Es gab immer mal rechte Strömungen in den Parteien, aber es gab ja keine rechte Partei in dem Sinn, die so erfolgreich war. Und die speist sich aus diesem Misstrauen. Und man fremdet dann auch so ein bisschen mit dem System. Man lehnt sich zurück. Das habe ich jetzt auch ja vorhin schon gesagt. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, diese Ohnmacht, die Sie auch beschrieben haben, ist der Nährboden für Rechte. Ich habe die Hoffnung, wenn es uns gelingt, wirtschaftspolitisch, und jetzt hatten wir heute ja den Deal mit Indien, die EU mit Indien, also es sind ja man wird da so ein bisschen wach, auch europaweit, dass wenn es uns gelingt, eine starke Wirtschaft zu haben und die Menschen auch wieder sehen, es geht aufwärts, das wird auch wieder die Extreme schwächen. Davon bin ich fest überzeugt. Nur die Durststrecke ist halt lange. Wir haben Frankreich, da stehen Wahlen an, wir haben andere Länder, Sie haben es angesprochen. Es ist ja leider nicht nur Deutschland, wir haben Ungarn mit Orbán, der unberechenbar ist. Wir haben leider, da bin ich ja sehr engagiert, auch gegen den Krieg der Russen in der Ukraine. Wir haben die Situation, dass Putin jetzt unter dem Radar von Trump laufen darf, ja, weil Putin lacht, das kann ja gar nichts Besseres passieren. Der ist ja unbemerkt, bombt er das Land kaputt und bringt die Ukrainerinnen und Ukrainer um. Und wir haben irgendwie keine richtige Antwort darauf. Das schürt aber auch viele Ängste. Ja, und das ist so eine Situation, die aktuell unbefriedigte Leute sagen zu mir, Herr Bürgermeister, ich gucke gar keine Nachrichten mehr, das kann ich mir gar nicht mehr antun. Ja. Ist auch die falsche Reaktion, aber sie ist verständlich. Ich erwische mich selbst dabei, dass ich sage, komm, ich habe heute mal einen ruhigen Abend. Ich muss mir jetzt nicht die Krisenherde der Welt auch noch angucken. Ja.
Und das sind auch Themen, die Sie in den Kommunen spüren. Also auch
Ja,
die ja
das
eher
schlägt
dann in
durch.
Bundes- oder
Ja.
Europapolitik eigentlich wären, aber auch
Ja.
das wird an Sie herangetragen.
Und das hat sich geändert. Das schlägt durch. Also ich werde an der
Okay.
Supermarktkette gefragt, Supermarktkette, am Supermarkt, an der Kasse gefragt, Herr Kunkel, Herr Bürgermeister oder Patrick, wann haben wir denn hier Krieg? Und das hätte ich mir vor
Okay.
Jahren nicht denken lassen. Ja, oder ist meine Rente sicher? Und dann bin ich natürlich, dann erwarten Leute ja eine Antwort von mir. Ich kann nicht sagen, keine Ahnung, ja, du bist ja der Bürgermeister, musst das doch wissen. Also ich bin sehr viel mehr Politikerklärer und Welterklärer geworden, weil die Menschen vor Ort eben nur wenige Menschen haben, die sie ansprechen können. Ihren Bürgermeister oder Bürgermeisterin, ihre Abgeordneten aus dem Landtag, die sie mal zufälligerweise kennen. Aber der hört ja schon auf. Der Abgeordnete aus dem Bundestag bei uns, der ist zwar sehr aktiv, aber auch nicht jeden Tag in einem seiner vielen Orte, für den zuständig ist. Und wir sind im Grunde genommen, ich sage mal, die Kommune ist die erste Ebene des Staates. Und sie sollte aus meiner Sicht noch mehr so behandelt werden. Wir sind sehr, sehr wichtig für den Bestand der Demokratie. Und was Sie angedeutet haben, es schlägt anders durch als auch vor Jahren. Das muss ich schon sagen, ja. Aber öffnet mir auch die Gelegenheit, dann vielleicht auch diese Themen mal zu erklären. Also ich bin ja auch dann immer bereit dazu, was zu sagen und glaube, ich kann den Leuten auch was erklären. Und wenn ich dann sage, ich, das wüsste ich auch gerne, ob meine Rente sicher ist, dann lachen sie und sagen, ja, ich weiß es ja nicht. Ja. Wir tun alles dafür, dass wir einen Generationenausgleich hinbekommen, dass wir hier, jetzt könnte ich Ihnen das ganze Stadtprogramm aufzählen, ja, was wir hier tun, damit die Leute im Frieden und Demokratie hier zusammenleben und jeder auch so leben kann, wie er gerne möchte, ist ja auch ganz wichtig. Es gibt da keine Vorschriften, die wir machen, wie die Menschen zu leben haben, sondern die Menschen sind frei und sollen auch frei bleiben.
Das heißt, Menschen suchen ein Gefühl der Sicherheit und das muss man ihnen vermitteln, weil sie Angst haben, höre ich.
Ja, das glaube ich schon. Es sind natürlich sehr empfindlich. Es darf keine trügerische Sicherheit sein. Sie können den Leuten auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Ich sage, auf die Frage, gibt es Krieg, um mal bei dem krassen Beispiel zu bleiben, sage ich, ich hoffe nicht. Und wir tun alles dafür, wenn wir die Ukraine unterstützen, dass es eben keinen weiteren Krieg gibt. Das ist so meine Meinung, die muss man nicht teilen, aber die habe ich. Also, ja, die wollen zumindest Antworten haben. Und Antworten kann man einfach geben oder man kann sich die Mühe machen, das ein bisschen zu erklären. Und die Leute, die einfache Antworten geben, haben leider Zulauf.
Jetzt höre ich aber auch raus, Herr Kunkel, dass Sie in einer Situation sind, wo Sie sehr viel Nähe zum Volk haben. Sie leben hier, man trifft Sie an der Kasse, wo auch immer, bei irgendwelchen Veranstaltungen. Sie sind sehr volksnahe, was sicher auch durch dieses Amt in der Kommune bedingt ist. Ich stelle mir gerade vor, unseren Kanzler Merz, der bei der Kasse angesprochen werden könnte, wenn er in den Supermarkt gehen würde. Würde das helfen? Also ich versuche gerade Ihr Rezept, ich würde mal sagen, Ihr Erfolgsrezept, diese Volksnähe und dem Gefühl der Sicherheit, das Sie scheinbar vermitteln, auf die Bundesebene zu bringen. Was würden Sie denn unseren Politikern empfehlen? Was könnten Sie denn besser oder anders machen?
Gut, da bin ich natürlich in der Position, dir was zu empfehlen. Das Problem ist ja, wenn der Friedrich Merz an die Kasse geht, hat er 5 Bodyguards. Es ist ja schon unrealistisch. Angela Merkel hat ihren kleinen Supermarkt in Berlin, wo sie legendär einkaufen gegangen ist. Ja, da war ja der ganze Supermarkt abgesperrt. Also das ist leider unrealistisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich solche Politiker wie Friedrich Merz treffe, also wirklich die hohen Tiere, dann sind das Menschen wie du und ich. Ich habe Helmut Kohl zweimal erlebt, der hat mir Witze erzählt. Ja, der war so ein sympathischer Kerl. Ich habe Angela Merkel erlebt im kleinen Gespräch. Ich habe auch Sigmar Gabriel und andere, also auch andere Parteien. Das sind ja alles Leute wie du und ich. Und die sind ja erleichtert, wenn die mal normal sein dürfen. Ja, das Problem ist nur, früher war das so, Konrad Adenauer ist zweimal in der Woche in der Pressekonferenz gefahren. Wenn heute Angela Merkel oder Friedrich Merz das Fenster aufmachen, stehen 10 Fotografen davor und gucken, ob sie gehend oder nicht gehend. Ja? Sie können ja heute keinen Schritt mehr machen, der unbeobachtet ist. Also sie sind so daran behindert, ein normaler Mensch zu sein. Alle Menschen sagen immer, Mensch, die sollen mal ein bisschen normal sein. Ja, können sie ja gar nicht. Ja, weil sie werden geschützt, sie sind bedroht. Das ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wenn wir einen Weg fänden oder wenn wir den Leuten garantieren könnten, dass sie einfach sich anders bewegen könnten in der Gesellschaft, wäre das ganz anders. Ich fühle mich nicht bedroht, ja, aber ich gucke schon manchmal, abends gehst du in die Gasse. Also wird immer mal gewarnt, ja, es gibt dann auch so Schulungen für Bürgermeister, weil das nimmt halt zu, die Bedrohung. Ich fühle mich hier sicher in meiner Stadt und gehe überall hin, aber ich möchte nicht mit einem Bundespolitiker tauschen, wo das eben nicht so ist. Das ist leider die Realität und das macht es halt auch schwer, so eine Nahbarkeit herzustellen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich bin ja nicht oft in Berlin, aber wenn ich da bin und erlebe diese Menschen, die wirklich solche Ämter haben, habe letztens auch mal Hubertus Heil in der Pizzeria getroffen in Berlin. Ja, der lacht, der ist ein Mensch, ja, der hat seine Bedürfnisse, der ist normal. Der ist ja halt politisch vielleicht anderer Meinung als ich, aber der gibt auch sein Bestes jeden Tag. Und so diese Grundeinstellung, das Gutwillige zu sehen. Ich bin eigentlich immer gutwillig Menschen gegenüber und sage, die machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Ja, es gibt Ausnahmen, ja, mit der festen Agenda, aber so die Demokraten, ich glaube, die sollten sich alle mit mehr Gelassenheit und mehr, ja, mit Vertrauensvorsprung vielleicht entgegentreten, ja. Aber dann
Müsste
gibt es halt
du.
die Talkshows. Da werden die Talkshows leben ja davon, so wie ich das sagen kann, Herr Schmidt, die Talkshows leben ja davon, dass es Zirkus gibt. Ja, so. Es heißt ja auch Talkshow, nicht Talkrunde. Früher ist das Talkrunde und heute ist das Talkshow. So, ich gucke das gar nicht mehr, ich ertrage das nicht, sondern die werden so, da gibt es 30 Politiker in Deutschland, die werden immer wieder eingeladen, einmal durchgemischt, ja, die laden keinen Bürgermeister ein, laden keinen Landrat ein, die laden keinen normalen Politiker mal ein, die laden irgendwelche Schauspieler ein, die auf einmal eine politische Meinung haben müssen. Also ich bin da manchmal fassungslos, wer in diesen Talkshows sitzt und sich auch anmaßt, Dinge zu erzählen. Das ist eine Kultur, die ja auch nicht gut ist. Also die Medien, ich bin, um Gottes Willen, keine Medienschelte betreiben. Die Medien sind mal Abbild der Gesellschaft. Aber da ist ja auch eine Verantwortung. Die Diskussion, die Günther angeführt hat mit News, ist ja völlig richtig. Ja? Es geht nicht um Verbot, es geht darum, verantwortungsvoll seinen Job zu machen. Und das ist eine Diskussion, die tut aktuell, glaube ich, der demokratischen Gesellschaft ganz gut. Der Versuch, Günther anzugreifen, ist ja nun kläglich gescheitert, sondern viele stellen sich hinter ihn aus allen Parteien und sagen, ja, das sind Werte, die wir gemeinsam vertreten müssen. Das finde ich eine ganz interessante Diskussion gewesen jetzt im Januar.
Wenn die wichtige Politik ja in den Kommunen stattfindet, ich meine, dadurch, dass die Politik einfach nah ist, zum Greifen nah ist, dass sie ansprechbar sind, fühlen Sie sich denn ausreichend unterstützt von Bund und Ländern in ihrer Aufgabe, in dieser wichtigen Aufgabe, dass Sie letztendlich ja ganz vorne stehen und näher an den Bürgerinnen und Bürgern sind, als, wie ja gerade gesagt, unser Bundeskanzler, der es ja auch aufgrund seines Amtes nicht unbedingt so kann.
Also wenn ich die Chance habe, Sie merken, ich weiche etwas aus, aber es gibt eine Antwort. Wenn ich die Chance habe, mit Politikern auf höheren Ebenen zu reden, sage ich immer, bitte guckt hin, kommt her, nehmt euch die Zeit, geht in die Kommunen, geht in die Landkreise, erlebt, wie Themen ankommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, aktuell macht das die Bundesregierung nicht, weil es jetzt auch CDU mitgeführt ist, ganz gut. Wir haben doch jetzt als Kommunen eine relativ starke finanzielle Unterstützung bekommen durch Bund und Land. Das ist so. Das Geld kommt auch bei uns an. Es reicht natürlich nicht, um die Defizite der Strukturen zu bewältigen. Wir haben ein Infrastrukturproblem in Deutschland, aber die Bundesregierung hat das zumindest begriffen. Das Geld kann sie ja nicht, sie kann es drucken, aber es ist auch, haben wir eine
Ja.
Inflation. Also sie kann es halt nicht sich backen. Ich glaube, das Problembewusstsein ist größer geworden. Das Wort Kommune taucht in politischen Reden immer mehr auf. Seit einem Jahr fällt mir das auf. Kanzler und seine Minister sprechen auch mal von Kommunen. Ich selbst habe eine Initiative ergriffen, die sogenannte Eltviller Erklärung. Da geht es darum, dass ich mit zwei Kollegen aus Brake an der Unterweser und aus Zwiesel im Bayerischen Wald eine Erklärung geschrieben habe. Wir sind alle drei Nachhaltigkeitskommunen. Da geht es um die Nachhaltigkeit als Daseinsvorsorge im Land, also auf dem Land. Wir sind ja keine Großstädte. Und wir plädieren dafür, dass wir mehr Verantwortung zugesprochen bekommen, dass man uns mehr zutraut. Also es müsste so ein bisschen im System sich was ändern. Von oben nach unten müsste es einfacher sein. Uns hilft nicht unbedingt Geld, uns hilft einfach auch mehr Kompetenz. Ja? Also der Weg zu sagen, Ausschreibungsrecht wird einfacher, günstiger hätte ich fast gesagt, es wird für uns dann günstiger, indem man eben einfach auch mal ein bisschen vernünftig vorgehen kann und nicht immer nur das billigste Angebot nehmen muss und auch die Ausschreibung einfacher wird, weil wir die Firmen kennen. Das spart uns so viel Zeit und Geld. Das ist so ein Gamechanger in der Kommunalpolitik. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das sind die richtigen Stellschrauben, an denen wir drehen. Und ich glaube, plumpe Forderung, wir brauchen Geld, 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 aber wir ändern das System nicht, hilft nichts. Wir müssen eine, können eine Systemänderung haben, die sehr stark, sehr viel stärker als bisher die Kommunen in den Fokus nimmt.
Und ich höre raus, Sie haben auch Konzepte im Kopf zumindest.
Ja, ich mache das lang genug. Also ich könnte mir da schon, wenn mich jemand fragt, wir haben jetzt die Bewegung bei uns im Rheingau, wir sind ja, gehören zum Rheingau-Taunus-Kreis. Der alte Rheingau als ehemaliger Kreis hat 7 Städte und Gemeinden. Eltville ist die größte Stadt. Rüdesheim kennt man auch, Geisa mit seiner Universität. Und wir sind dabei zurzeit ein, es gibt einen Zweckverband seit vielen Jahren. Ich werde demnächst wieder der Vorsitzende sein. Das wechselt immer so ein bisschen unter den Kollegen. Und wir sind derzeit dabei, schon eine Gemeindestrukturreform für uns auf den Weg zu bringen. Das ist mit sehr viel Widerstand verbunden, mit sehr viel auch Transformationsprozess in den Köpfen auch der Gremien, die das auch akzeptieren müssen. Aber es ist der richtige Weg. Wir müssen im Grunde genommen im Hintergrund der Städte und Gemeinden müssen wir Backoffice-Bereiche schaffen, wo Dienstleistungen klarer gefasst sind, wo man gemeinsam arbeiten kann, damit dann am Ende Geld dafür da ist, dass jedes Dorf seine Identität bewahren kann, seine kleinen Feste feiern kann. Diese Lebenseinheit ist ja meistens das kleine Umfeld, in dem Menschen sich wohlfühlen und sicher fühlen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist für mich Daseinsvorsorge. Und da müssen wir gucken, dass wenn wir da unsere bürokratischen Strukturen und kommunalen Strukturen nicht ändern, wird das immer schwieriger. Dann ist, wenn ich jetzt so ein, wie hat Olaf Scholz den Superwumms, ja, jetzt gibt es ja noch einen Superwumms, noch einen Superwumms, das hilft immer mal ein halbes Jahr. Aber das System ändert sich ja nicht. Und da müssen wir ansetzen. Und da wäre ich, also es wird doch eher mal gefragt. Also ich kriege auch mal deine Einladung, hier mal eine Keynote zu sprechen und da mal was zu sagen. Ich bin jetzt in Speyer auf den Kongress eingeladen, wo ich reden soll. Einfach so aus dem Alltag und wie würde ich es denn machen? Und also es wird schon eher zugehört. Das finde ich sehr, sehr positiv. Aber das ist auch wichtig.
Jetzt machen Sie den Job schon so lange. Was motiviert Sie jeden Tag, es doch wieder zu machen, es weiterzumachen?
Ja, es macht mir eine unglaubliche Freude. Also dieser Gestaltungsspielraum, den Sie als Bürgermeister haben, wenn Sie ihn nutzen. Jetzt ist Eltville am Rhein auch eine wunderschöne Stadt. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt da eine hessische Stadt sind, wo man da so leidet und sich kasteien muss. Es macht sehr viel Freude. Es ist ein bunter Jahreslauf mit vielen Höhepunkten, auch mit viel Arbeit und dieses Portfolio, das man auch Verantwortung übernimmt. Ich übernehme gerne Verantwortung, gestalte gerne Prozesse. Habe sehr viel auch so diese ja, bürokratischen Silos abgebaut, habe Projektjournal eingeführt, schon eine bisschen modernere Form, glaube ich, der Verwaltungsarbeit eingeführt. Das macht mir eine große Freude und ich bin immer in der Stadt unterwegs. Sie sagten es vorhin, man ist ja meistens im eigenen Britt als Bürgermeister unterwegs. Die Resonanz der Menschen ist eigentlich überwiegend gut, natürlich nicht immer alle zufrieden, das wäre ja auch blöd. Ja, das ist ja unrealistisch, aber ich. Die Leute nehmen teil am täglichen Leben. Ich kann Leute auch dafür begeistern, glaube ich, mitzumachen. Das motiviert mich jeden Tag. Und ich habe auch irgendwann, weiß ich, bin ich dann in Rente. Ja, die Wahlzeit läuft irgendwann aus. Und dann gehöre ich zu denen, die es geschworen haben, dann dem Nachfolger nicht oder der Nachfolger nicht da reinzufummeln. Das ist auch sicher nicht ganz einfach loszulassen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dann nur noch zu sagen, was ich denke, wenn ich gefragt werde. Es gibt viele andere Sachen, die ich machen kann, aber ich bin immer natürlich für diese Stadt da. Ich lebe hier, ist mein Lebensmittelpunkt. Ich habe nie woanders gelebt. Das bedauere ich manchmal, aber dann wäre ich wahrscheinlich auch kein Bürgermeister geworden. So ist halt jeder Lebensweg anders. Und ja, das ist meine Motivation, einfach aus dem, was ich auch sehe. Was es gibt, wenn ich durch die Stadt gehe, kann ich sagen, die Kita habe ich gebaut, den Sportplatz habe ich gebaut, das habe ich saniert. Und also ich, in Anführungszeichen, ich natürlich, aber habe ich mit zu verantworten. Und dann ist man auch ein bisschen stolz.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Warum lohnt sich trotz aller Krisen, an die Demokratie zu glauben?
Naja, das ist ganz einfach. Es ist die einzige Staatsform, die den Menschen gerecht wird. Da bin ich fest von überzeugt. Es gibt keine andere, es gibt viele andere Staatsformen, es gibt keine bessere Staatsform, es gibt keine Staatsform, die den Menschen so annimmt, wie er ist. Das ist die Demokratie. Jeder Mensch kann sagen, was er denkt, kann leben, wie er denkt. Er muss sich natürlich an demokratische Spielregeln halten. Und das ist überall so. Er wird nicht gegängelt an Demokratie. Und wenn sich genug Menschen finden, die sich engagieren, bleibt es aber ein buntes Portfolio von Ideen und Meinungen, mit denen man umgehen kann. Und das ist das Schöne an Demokratie. Es ist die Herrschaft des Volkes. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ich glaube, da muss man Menschen einfach daran erinnern. Ich glaube, das haben sie vergessen.
Ja, man muss natürlich immer, Sie merken das ja, ich versuche ja auch positiv zu bleiben, positiv zu reden. Ich sage mal, man kann die Welt nicht besser meckern, aber man kann sie besser machen. Und es gibt so viele tolle Sachen bei uns in Deutschland, in Hessen, im Rheingau, in Eltville. Es gibt so viel, wo die Menschen sagen, ja, da hast du recht, das ist ja großartig. Ich sage mir, ihr habt, es muss keiner, natürlich gibt es Armut, natürlich gibt es Armut, ich will das gar nicht verleugnen, aber der Lebensstandard ist relativ hoch. Leute, die sich nicht leisten können, werden aufgefangen bei uns. Wir haben Gott sei Dank ein funktionierendes Sozialsystem, das wir bitte, bitte, bitte irgendwie in die Zukunft bringen. Das wird schwer genug bei der Demografie, die wir haben. Aber am Ende ist es einfach schön. Es gibt so viel gute und schöne Botschaften, die wir haben. Da ist es mir eigentlich auch nicht bange. Und da müssen die Menschen einfach auch sich ein bisschen begeistern lassen.
Ein tolles Schlusswort. Dann bleibt mir noch übrig, mich ganz herzlich zu bedanken für die klaren Worte und die Ausführungen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank, Herr Kunkel.
Danke.
Vielen Dank, Frau Kiefer. Vielen Dank, Herr Schmidt.